Ball Hawks.
The Ball Hawks!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at CenturyLink!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute wieder volles Haus hier im Ballhawks Podcast Studio an meiner Seite. Zum einen der geschätzte Kollege Henry Wohlfahrt.
Servus, guten Abend.
Und zum anderen ebenfalls hochgeschätzt Tobias Weil.
Ja, hallo, hallo. Frisch vom Injury Report zurück. Am Wochenende zwei Limited Practices eingeloggt und jetzt bin ich aber wieder hier. Sieht für nächste Woche auch sehr gut aus.
Das ist Einsatz, ja. Nachdem dich beim letzten Mal die Schniefnase dahin gerafft hat.
Männergrippe, ja. Nicht mehr zu spaßen,
da kann absolut. Ich nicht vorbauen. Also. Absolut. Ja, aber ich glaube, wir haben es zu zweit auch einigermaßen gut hinbekommen. Wir durften ja.
Ausbaufähig,
ja,
ne?
Ausbaufähig, ich fand das grandios. Wir durften ja das erste Mal wieder einen schönen Sieg moderieren und auch heute kommt der nächste dazu. Die Seahawks grüßen erneut von der Tabellenspitze, nachdem sie ja furios in die Saison gestartet sind und danach so ein bisschen, ja, eine kleine Durststrecke vor sich hatten. Aber das Gute ist, die gesamte NFC West strauchelt so ein bisschen. Die Rams haben verloren, die 49ers haben verloren und dadurch die Seahawks jetzt auf Platz 1 mit dem gleichen Rekord wie die Cardinals 6-5, gegen die Seahawks ja wiederum auch in der übernächsten Woche schon wieder spielen, dann in Arizona. Also wir haben es letzte Woche angesprochen, ganz, ganz wichtige Wochen jetzt, nächste Woche beziehungsweise diese Woche ja jetzt gegen die Jets und ja, dann das nächste Division-Spiel gegen die Cardinals. Aber bevor wir jetzt detailliert einsteigen in das Spiel der Seahawks gegen die Cardinals, gibt es natürlich, wie immer, kurz und kompakt, heute wirklich sehr kompakt, unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Wir haben exakt eine Nachricht, und zwar hat sich Guard Anthony Bradford im Spiel verletzt, relativ früh ausgefallen, Knöchelverletzung. Wird höchstwahrscheinlich auch mindestens mal gegen die Jets ausfallen. Und das heißt, wir haben die Chance, endlich mal Rookie Christian Haynes ein bisschen genauer zu begutachten, nachdem wir ja die letzten Wochen immer wieder gesagt haben, so schmeiß den doch einfach rein, schlechter kann es doch gar nicht sein. Haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze dann auch mal mit tatsächlichem Spieldaten zu untermauern oder eben widerlegt zu sehen. Wie ist bei euch die Stimmungslage? Habt ihr Bock auf Haynes oder habt ihr die Sorge, dass das am Ende noch schlimmer aussieht?
Also ich habe schon Lust, weil ich glaube, es kann nicht so viel schlimmer werden. Selbst wenn es ein bisschen schlimmer wird, da wird er nicht viel abfallen.
Ist auch schwierig, ne? Also, mein Tobi, du warst ja Fan von Haynes vor dem Draft. Jetzt, wenn er gespielt hat, sah es jetzt nicht unglaublich gut aus, aber hast du die Hoffnung, dass es, wenn er sich ein bisschen einspielen kann, dass es besser wird?
Ja, ich frage mich so ein bisschen, warum er noch nicht angekommen ist, aber wer weiß, vielleicht muss man da erstmal aufs zweite Jahr warten, weil das, was er eigentlich auf dem College gezeigt hat, war ziemlich gut, also naja, eigentlich schon sehr überdurchschnittlich, dass ich eigentlich gedacht hätte, dass er schon schneller eine bessere Rolle in der NFL spielen kann. Aber wie es halt manchmal so ist, ne, ich meine, das sieht man ja immer wieder, vielleicht braucht er noch ein Jahr, dann tut ihm die Spielzeit dann mal ganz gut. Ich hoffe natürlich, dass wenn ich schon so ein Draft-Quatsch, das habe ich auch zu viel gesagt, aber wenn ich einen Spieler habe, den ich in der Draft mochte, dass er dann irgendwie auch den Seahawks irgendwie weiterhilft und das Team nach vorne bringt, aber ja, ich glaube, die Right Guard-Position wäre eventuell doch was, das man vielleicht nochmal adressieren muss, wenn er sich nicht so entwickelt, wie er hofft.
Ja, jetzt fang du nicht auch noch mit der Draft an, ja, also das, beziehungsweise die Draft, der ist ja richtig, aber
ich habe doch.
Du hast gesagt,
in der Draft-Verfechter.
Nein, du hast gesagt, in der Draft. Du mochtest ihn in der Draft.
Cancelled.
Ja, du wirst sowas von weggecancelt. So, nachdem wir hier grammatikalisch wieder auf einer Linie sind, würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Rückblick auf das Spiel gegen die Cardinals.
The Seahawks defense, they do it again! Let's talk turkey. Der Rückblick.
Und endlich sind hier unsere Schnipsel auch mal akkurat, denn the Seahawks defense, they did it again. Das passte jetzt tatsächlich mal ganz gut. Also die Defense kam furios aus der Bye Week und hat so ein bisschen die die Offense getragen, die ein bisschen träge ins Spiel kamen, hier und da ihre Plays hatte, aber ich glaube, die große Story ist die defensive Seite des Balles. Wie habt ihr das Spiel insgesamt gesehen? Ich würde sagen, wir machen erstmal wieder so einen etwas allgemeineren Roundup. Tobi, fang du gerne mal an. Was sind so deine Grundgedanken zum Spiel?
Ja, die Seahawks oder wie die Kenner sagen, wie der Phönix aus der Asche.
Der Phönix aus der Asche.
Ja, also die Defense macht wieder erwarten extrem viel Spaß. Jetzt haben wir viel über ich glaube nach der Bye Week waren jetzt die beiden Spiele und es wirkt halt einfach so, als wäre da ein Schalter umgelegt worden. Man hätte das Scheme von McDonald einfach verstanden und hat jetzt halt gegen zwei gute Offenses eigentlich eine gute bis sehr gute Leistung gezeigt. Also die Cardinals ohne Touchdown vom Feld gehen zu lassen, ist jetzt nicht das, worauf ich gewettet hätte vor dem Spiel. Und jetzt zu den einzelnen Akteuren kommen wir dann gleich, aber das ist, glaube ich, im Kollektiv im Moment so, wie man sich das vielleicht erwünscht hat, als McDonald's angetreten ist. Also die Entwicklung der Defense ist jetzt mittlerweile richtig gut. Ich hoffe, jetzt sind es erst quasi 2 Wochen. Ich hoffe, das behält man so bei. Macht wahnsinnig Spaß zuzuschauen. Die Offense ist so ein bisschen fast ein Sorgenkind, würde ich behaupten. Weil ich glaube vor allem, es waren ungefähr 3/4 gestern, die extrem zäh waren, auch zum Zuschauen. Also auf beiden Seiten. War ja nicht umsonst lange Low-Scoring-Game und bis zum Ende eigentlich ja auch, weil 16-6 machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt nicht gerade irgendwie Erlebnis-Football, den man sich so wünscht. Also die Offensive kommt nicht so richtig ins Rollen. Das Laufspiel bleibt weiter irgendwie mangelhaft, fehlerbehaftet. Aber im Moment kannst du die Defense ausgleichen. Grundsätzlich finde ich aber die Entwicklung des Teams gut. Und man muss auch sagen, so wenig wie die Offensive produziert, so klatsch ist sie dann irgendwie auch am Ende des Spiels. Das ist ja irgendwie immer wieder, dass dann im vorletzten Drive oder so Gino und seine Mann da das Feld runtermarschieren. Wo ich dann immer denke, wo kommt das her? Weil klar, man spricht halt immer oft über diesen Two-Minute-Drill oder sowas. Aber jetzt ist es meistens so, weiß nicht, so 7, 8, 9 Minuten auf der Uhr und auf einmal klickt die Offense, man geht in Führung. Gegen die 49ers war es ein bisschen später, also sehr spät. Aber ich weiß nicht, wo es dann auf einmal herkommt. Also würde ich mir wünschen, dass man es irgendwie konstanter übers Spiel hinbekommt. Aber ich glaube so, die Entwicklung des Teams ist jetzt erstmal ganz gut, vor allem auf einer Seite des Balles. Und man muss auch sagen, der Vibe um die Seahawks ist wieder 1000-mal besser als noch vor 3 Wochen. Als man dann irgendwie, ich glaube, wie mir hat man verloren vor der Bye, war das gegen die Rams. Ja. Und dann hat Connor Williams noch seinen Rücktritt bekannt gegeben. Dann war Dotson noch sehr überrascht und bis empört über seinen Rauswurf. Und irgendwie fühlte sich da einiges so ziemlich off an bei den Seahawks. Und jetzt spult man 3 Wochen vor und man hat irgendwie, man ist Division Leader. Und ich glaube, so die Erwartungshaltung oder so das Gefühl, wenn man jetzt an die Seahawks denkt, ist ein ganz anderes. Und ja, sieht man halt mal, wie schnell das irgendwie gehen kann. Und dass sich natürlich meine These vor der Saison weiter bewahrheitet, die Seahawks spielen um die Playoffs. Und dieses Jahr in der schwachen NFC West wohl auch um die Division-Krone, wie es ausschaut.
Ja, absolut.
Ja, so back.
Banner. Ja, genau. Henry, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, also grundsätzlich hat es Tobi auch schon gut zusammengefasst, aber
deswegen frage ich ja.
Die Fragestellung war relativ klar von Max.
Cliffhanger. Nee, es war die beste Performance Defense dieses Jahr und ich glaube, wenn man jetzt mich vor die Wahl gestellt hätte zu Bye Week, ob ich zum Ende der Saison eine nachhaltige Leistungssteigerung in der Offense oder in der Defense sehen will, wenn ich nur eins von beiden hätte haben können, dann hätte ich gesagt, dass ich das eigentlich in der Defense, auf der defensiven Seite des Balles sehen möchte, weil dafür hat man eigentlich Mike McDonald geholt und was die da jetzt in den letzten 3 Spielen, gerade auch gegen die Cardinals, Rams, 49ers, gegen die eigene Division gezeigt haben, das ist eigentlich genau das, wofür man ihn ja eben verpflichtet hatte. Und es kommt gerade alles so ein bisschen zusammen in der Defensive, also man hat jetzt alle Spieler zur Verfügung wieder inzwischen. Die Laufverteidigung funktioniert. Die Stärken von Mike McDonald als Schemer werden auch bei diesen Second, Third and Longs einfach sichtbarer wie eigentlich noch nie zuvor in der Saison. Gibt so ein Gefühl davon, dass ja, durch diese Umstellung die Seahawks jetzt genau da sind, wo sie eigentlich schon seit Beginn der Saison hin wollten, jetzt auf der defensiven Seite des Balles. Und das macht einfach ja für die kommenden Saisons viel Mut, weil ja, das eigentlich eben genau das ist, was man sehen wollte. In der Offense hat man, wie gesagt, weiter eben Potenzial, das in dieser Saison noch nicht so wirklich ausgeschöpft werden konnte, aber ich hatte so zur Mitte der Saison so ein bisschen Angst davor, dass man irgendwie vielleicht dann doch irgendwie einen, so Vibes von einem Brandon Staley oder so hatte, dass der Headcoach der Seahawks in Person von Mike McDonald irgendwie wenig da bewegen kann, aber er beweist gerade eigentlich schon, dass er, glaube ich, genau diese Vibes eben dann nicht mitbringt und glaube ich, da eine klare Verbesserung ist gegenüber auch den letzten Jahren. Und ja, deshalb stimmt es halt sehr positiv, weil in dieser Saison geht es, glaube ich, nicht darum, dass man einen tiefen Playoff-Run schafft. Es wäre natürlich schön, wenn man relativ weit kommt in den Playoffs, aber man wird, glaube ich, wenn man jetzt realistisch ist, nicht um den Super Bowl Einzug kämpfen, sondern eben darum, dass man gerade diese Seite des Balles irgendwie ja auf einen richtigen Weg bringt. Und das haben die Seahawks jetzt eindrucksvoll in den letzten drei Spielen gezeigt.
Ja, absolut. Und es ist auch die erste richtig starke Offense, die man ja so ein bisschen zum Schweigen gebracht hat. Ne? Ich meine, die ersten Spiele waren defensiv auch stark auf dem Papier, aber wie man im Nachhinein dann doch bemerkt hat, lag es dann doch eher an den gegnerischen Offensiven. Und ja, jetzt, ich meine, die Cardinals hatten eine super Streak, haben offensiv super Football gespielt, sowohl am Boden als auch durch die Luft. Also ja, ich meine, Connor hat man bei, ich weiß nicht, bei 8 Rushing Yards oder so gehalten, also es war ja wirklich überhaupt nichts. Und ja, das hat wirklich Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir erstmal mit der Offensive an und kommen dann natürlich danach auch noch zur Defense. Ja, Gino wieder mit einem soliden Spiel, was auch mal wieder Höhen und Tiefen hatte. Also ich würde sagen, wir wiederholen uns hier irgendwie relativ häufig. Das macht schon schrittweise Spaß, Gino zuzugucken, gerade dann auch in den entscheidenden Momenten, du hast es angesprochen, ist er dann ja auch da. So ein richtig starker Ball auf Metcalf wieder in ganz enge Coverage, als es dann wichtig war. JSN wurde häufig in Situationen gut bedient, aber dann eben auch so eine völlig unnötige Interception wieder, bei dem man sich fragt, so was zum Henker hast du denn da jetzt gesehen? Ich glaube, wir sind alle ziemliche Gino-Fans und haben ihn auch immer verteidigt, aber die Interceptions, die häufen sich mittlerweile schon. Ich glaube, er führt die NFL mittlerweile sogar an oder ist eins oder zwei in Interceptions. Das ist jetzt, ja, ich meine, ne, Interceptions werden, glaube ich, auch manchmal auch ein bisschen überbewertet, aber man muss ja, also es ist ja wirklich in jedem Spiel ist ja irgendwie eine drin. Ja, auch fast immer auf sein Konto gehen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das alles irgendwie blöde Drops wären, sondern ich meine, sowohl jetzt gegen die 49ers als auch gegen die Cardinals, das waren einfach komplette Aussetzer, bei denen man sich dann fragt, ja, was da passiert ist.
Aber ich meine, ich glaube, du hast ja gesagt, wir wiederholen uns und deswegen würde ich Besonders hat Gino Smith nur anmerken, dass ich habe mir nochmal alle Snaps angeschaut, bis auf die Interception nicht so viel dabei war, dass man jetzt wirklich kritisieren kann als eben jetzt sehr klaren Fehler. Die Interception, klar, das war ein Riesenbock. Einer seiner schlechtesten Plays wieder dieses Jahr in auch einer Situation, die ja sehr wichtig war, als man eben nur ein One-Score-Game hatte und eigentlich hätte wegziehen können. Aber ich muss auch sagen, wir müssten eigentlich auch mal anfangen, über das Scheme beziehungsweise auch über den Offensive Coordinator zu sprechen, weil irgendwie, als ich gestern auch das Spiel wieder geguckt habe, vermisse ich da so eine Kohärenz, wie man so schön sagt, also so Tendenzen wie Laufspiel und Pass miteinander vermischt wird. Ich weiß nicht, also ich glaube, da würde ich mir einfach manchmal wünschen, dass man da so ein bisschen kreativer ist. Ich glaube, also ich habe zumindest das Gefühl beim Schauen, dass Defensiven relativ gut vorhersehen können, was die Seahawks in bestimmten Situationen machen. Und ich habe das Gefühl, dass das Game der Seahawks, beziehungsweise das unser Offensive Coordinator Ryan Grubb in der NFL und was das angeht, noch nicht so richtig angekommen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Hätte ich sowieso noch ansprechen wollen, wenn wir mit der Offense durch sind, aber wir können es auch gerne jetzt schon machen. Glaubt ihr, wir müssen anfangen, auch über Grubb insgesamt zu reden? Also haltet ihr es für möglich, dass der nach einer Saison vielleicht schon wieder fliegt? Oder meint ihr, die Seahawks sind so geduldig und lassen ihm hier die Chance, sich auch so ein bisschen im NFL-Football-Kosmos zu beweisen und so ein bisschen zu festigen vorher? Tobi, du als alter College-Narr.
Ich muss da passen gerade, weil ich nämlich nebenbei mal durchgerechnet habe, wie viele Snaps, also im Durchschnitt, Gino braucht, bis er eine Interception wirft, um das mal im Liga-Vergleich zu sehen.
3.
Nee, das sind ungefähr 33 Snaps gewesen. Weil Gino ja auch enormes Passing-Volumen hat. Mhm. Und Jordan Love, Mahomes sind alle deutlich drunter, irgendwie mit 25 Snaps und sowas. Also, weiß ich nicht. Also 33 Snaps sind, ja, im normalen NFL-Quarterback sind es vielleicht fast anderthalb Spiele, bei den Seahawks halt irgendwie nicht. Deswegen würde ich da jetzt auch anhand der hohen Interception-Anzahl, Todessets sind ja eh scheiße, auch da vielleicht ein bisschen, ich bin da nicht so überkritisch, wenn es nicht solche absoluten Blödsinnsfehler wären. Vor allem vermehrt, glaube ich, auch bei Rollouts. Keine Ahnung, was denn da dann immer. Mhm. Der hätte auch gestern bei Interception hätte auch einfach rechts rausrollen und weiter laufen können. Da war ja alles frei, also muss man nicht so richtig verstehen. Und jetzt, natürlich als Profi-Podcaster hier, brauche ich jetzt noch einmal die Frage, die du mir gestellt hast, weil ich die schon wieder vergessen habe.
Die Frage war, ob wir jetzt in Grubbs erster Saison als OC schon, beziehungsweise ob er sich schon Sorgen machen muss um seinen Job, also ob du es für möglich hältst, dass es für ihn so eine One-and-Done-Saison ist oder ob er die Zeit bekommt, sich selber vielleicht auch nochmal so ein bisschen an die NFL zu gewöhnen und seine Schemes, seine Spielweise irgendwie weiterzuentwickeln.
Ich glaube, ich würde ihm schon noch ein Jahr geben, um sich anzupassen.
Ja, du, aber glaubst du, die Seahawks sind auch so geduldig?
Ja, den Bogen, den spanne ich schon noch.
Na gut.
Also, ich fand halt, Grubb hat eigentlich ein paar ganz gute Ansätze, Ideen. Ich finde auch, also das Screen Game, was wir jetzt haben, das habe ich in Seattle so noch nie gesehen beispielsweise. Ja. Also da sind auch schon viele Sachen bei, die ja gar nicht so schlecht sind. Ich finde nur, er kann sich nicht so gut anpassen, zum Beispiel dann irgendwie der Line zu helfen, im Run-Blocking dann irgendwelche anderen Plays mal zu laufen, weil es ja so, wie es gerade viel auch durch die Mitte nicht funktioniert. Genauso wie, dass man irgendwie, keine Ahnung, Gino vermehrt in Design-to-Rollout schickt oder sowas. Das passiert irgendwie aus meiner Sicht relativ wenig. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass McDonald, ich glaube, der ist relativ strikt. Und wenn, der hat da auch, glaube ich, kein bis wenig Mitgefühl in seinen Entscheidungen. Das hat man jetzt ja auch schon diese Saison ein bisschen sehen können. Ja. Dass ich auch glaube, wenn ihm das jetzt nach einer Saison nicht passt und die machen da, weiß ich nicht, vielleicht so ein Abschlussmeeting und so weiter, dass er den dann einfach vor die Tür setzt. Also kann ich mir, wenn bei einem vorstellen, dann auch vor allem bei McDonald. Mhm. Weil ich meine, so wie die Linebacker-Position mal eben durchrotiert hat in der Saison, ist halt auch schon etwas, was ich jetzt selten gesehen habe. Ne?
Naja. Andere Trainer, ja, Jungs, passt doch nicht so, aber ich glaube an euch, ihr macht das. McDonald, das passt mir nicht. Tschüss.
Es war auch so ein bisschen, glaube ich, eine arrangierte Hochzeit zwischen McDonald und Ryan Grubb, die eben von John Schneider so ein bisschen in die Wiege geleitet wurde, glaube ich. Es gab ja auch das Gerücht, dass McDonald und Arthur Smith so ein bisschen eine Kombi gewesen wären, aber Arthur Smith dann letztlich den Pittsburgh-Job genommen hat, weil er eben nicht wusste, da die Ravens relativ tiefen Playoff-Run hatten, ob er dann noch einen Job bekommt, beziehungsweise als Offensive Coordinator deswegen nicht auf ihn gewartet hat und McDonald dann ohne OC quasi da stand. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich auch die PKs anschaut von McDonald, dass er nicht so ganz zufrieden ist, dass es so ein bisschen zwischen den Zeilen manchmal durchkommt, wie die Offense auch designed ist und dass ich mir auch, wie gesagt, vorstellen kann, wenn es zumindest jetzt so weitergeht bis zum Ende der Saison, weil ich glaube, das Potenzial wird nicht komplett rausgeholt, scheme-technisch aus der Offense bislang, dass man ihn durchaus auch entlassen könnte.
Ja, aber ja, Tobi hat es ja angesprochen, gerade die Screens und gerade auch die Screens über die Mitte, ne, auf JSN oder auch über die Titans, das läuft wirklich viel besser, als ich mich auch irgendwie erinnern kann. Also ich erinnere mich noch an die Daryl, wie war das, Daryl Bevel, der OC damals?
Ja, I'll fucking do it again.
Mit seinen Bubble Screens auf Doug Baldwin, mit einem Vorblocker gegen gefühlt 8 Defender, das war auch immer eine absolute Shitshow. Von daher, war das schon, war das in die Richtung schon absolutes Improvement und ist halt die Frage, ob Grubb in der Lage ist, das jetzt so kurzfristig dann auch, den Rest der Offense auch noch irgendwie zu verbessern, damit die Offense im Gleichschritt mit der Defense Fortschritte machen kann, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass McDonald da also nicht der geduldigste Mensch ist. Ja.
Vielleicht eine letzte Anmerkung für mir noch. Ich glaube, es ist jeden Offensive Coordinator eine Riesenerschwernis, wenn man so eine Offensive Line eben vor die Füße gestellt bekommt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er auch da besser sein könnte, die Schwächen der Offensive Line zu kaschieren.
Ja, ich denke auch, also dass da noch Luft nach oben ist, auf jeden Fall. Aber trotzdem finde ich, ist es auch durchaus fair, da mal von unserer Seite an Gino den erhobenen Finger zu zeigen. Wie gesagt, wir sind alle Fans und glauben alle, dass er der richtige Mann für den Job ist, aber trotzdem sind das wirklich in den letzten Spielen häufiger mal so ein paar Momente, in denen man sich dann doch fragt, so was zum Henker hast du dir hier gerade gedacht? Aber ja, vielleicht ist das auch irgendwie was man aus seinem Spiel nicht so gut rausbekommt. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Receivern. Und die Frage, haben die Seahawks in JSN eine neue Eins? Oder ist JSN so die neue Nummer 1 Anspielstation vor Metcalf vielleicht noch?
Nein.
Okay.
Das war's.
Achso, ich dachte, jetzt kommt noch eine ausführliche.
Ja, ich meine, er hatte 7 Targets, hat er, glaube ich, gehabt. DK Metcalf 5.
Ja, aber ne, jetzt die letzten 3 Spiele zusammengenommen so.
Ja, bei einem hat Metcalf auch gefehlt, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, das ist eher nur so eine kleine Momentaufnahme gerade. Also ich weiß nicht, also wenn man rein nach Targets geht, okay, war er die 1, aber was ist denn jetzt eine 1? Wie definiert man das? Also wer zieht die meiste Aufmerksamkeit auf sich oder wer bekommt die meisten Targets?
Ja, also
für mich ist immer noch DK Metcalf der Right Receiver, der die größte Aufmerksamkeit zumindest auf sich zieht von Defensiven, weil er einfach ein Deep Threat ist und eine Bedrohung ist, eine Defensive halt eben tief zu schlagen. Das ist etwas, was für JSN jetzt nicht bekannt ist, eher so über die Intermediate Distanzen, aber für mich ist weiterhin DK Metcalf ja die 1 bei den Seahawks, ich weiß nicht, also wie ihr das schon seht, aber.
Oder guckst du gerade wieder irgendwas nach, Tobi?
Nö, ich weiß jetzt alles.
Hast du aber eine Meinung dazu?
Ja, ich glaube auch, dass Metcalf die 1 ist, weil ich glaube nicht, dass Defensiven sich aktuell nach JSN ausrichten, sondern eher gucken, kriegen wir irgendwie Metcalf zum Beispiel tief gestoppt und ich glaube, bis dahin dauert es noch etwas, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt unbedingt, ich weiß nicht, die Mitte vollladen oder sowas oder ihnen eine Manndeckung nehmen. Gestern hat man auch in einigen Wiederholungen gut gesehen, wie oft die Cardinals auch dann Safety-Hilfe auf der Seite von Metcalf hatten. Ich glaube nicht, dass JSN so viel Doppeldeckung aktuell zieht. Und ja, er ist halt einfach komplett anderer Spielertyp. Und ich glaube, um so eine Eins zu werden, bräuchte er quasi noch mehr Volumen, dass er quasi so eine Cooper-Cup-Rolle bekommt und wirklich alles über ihn läuft. Und das sehe ich halt in der Offensive nicht. Außerdem hat er auch, obwohl er gestern schon auch nach dem einen Screenpass schon wieder unfassbar viele Jahre nach dem Catch gehört hat, hat einfach nicht den Burner-Speed dafür, dass er da irgendwie tief regelmäßig gefährlich werden kann. Also ich glaube aber, dass er ist auf jeden Fall die klare 2. Also ich glaube, über Lockett müssen wir leider mittlerweile nicht mehr groß reden. Wenn er mal einen Ball kriegt, ist es eigentlich relativ souverän, aber der ist nicht mehr irgendwie eine große Rolle.
Also wenn Lockett nächstes Jahr zurück ist, dann nur auf einen neuen Vertrag. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
So. Aber Lockett holt ja nicht mal mehr irgendwie so hässliche PI-Strafen, ne? Also das war ja früher eigentlich immer ganz schön, dass man sich darauf verlassen konnte. Aber nicht mal das kriegt man mehr zu sehen. Also Lockett ist wirklich mittlerweile so also ein bisschen, bisschen sehr stark in den Hintergrund gerückt, kann man, glaube ich, sagen. Ja.
Wer hat denn gestern diese PI-Strafe nochmal bekommen? Da wurde auch, war es Metcalf dann, der so umgerissen wurde? So total dämlich von dem Cardinals Defender?
ob man Metcalf umreißen kann.
Müsste Metcalf gewesen sein.
Vielleicht war es ja auch der Chill-Guy.
Was? Okay.
Ach so, Cody White, okay. Cody. Ich dachte gerade so, wo kommt der denn jetzt her? Aber ja. Ja, auch also, das ist möglich.
Ja.
Ja, aber ich glaube, also ich persönlich bin mega froh, dass JSN jetzt eine deutlich prominentere Rolle innehat, auch wenn ihr ihm den verdienten Credit noch nicht geben wollt. Aber im Laufe der letzten drei Spiele war das schon extrem stark.
Ja, da kann man ja auch mal dem Offensive Coordinator Ryan Grubb eine Credits geben, dass er das zumindest besser macht als Shane Waldron.
Ja, absolut. Dann die Titans, ja, nach wie vor eine eher sekundäre Rolle, würde ich sagen. Barnum mit 3 Receptions, aber für 19 Yards. Ja, Pharaoh Brown auch hin und wieder eingebunden. Schönes Play auf jeden Fall zum First Down. Dann aber, ich habe es tatsächlich gar nicht so genau mitbekommen. Hat er für seine Celebration dann eine Flagge gekriegt?
Nee.
Das war, er hat auch eine dumme Flagge gekriegt, oder?
Nee, ja, das war nach dem Punt, glaube ich, die ja eigentlich sehr tief gepinnt hatten. Und da hat er irgendwas gemacht. Und
okay.
Unsportsmanlike Conduct bekommen. So. Aber die peinliche Celebration nach dem First Down, ich meine, das Play war cool. Der hat da irgendwie ja die Bälle gefangen, aber auch eher wie so ein Fußballtorwart und nicht wie so ein Footballspieler. also auch schon technisch jetzt nicht so geil. Und dann hat er da irgendwie ein, zwei Leute da so weggeschoben und so weiter. Das war ja ganz cool. Aber dafür, dass du jetzt irgendwie die erste sehenswerte Aktion in der ganzen gesamten Saison hattest, ob du jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, dreimal flexen musst, da noch irgendwo hinzeigen und nochmal irgendwas oder so, war schon ein bisschen
richtig so kompliziert.
Ein halber Arm auch bandagiert irgendwie, als hätte er irgendwie irgendeine Krankheit.
Die Kamera ist schon wieder weg und er jubelt immer noch weiter. Dann regt er sich über die Kamera auf, so, hallo!
Also ganz war irgendwie ein bisschen seltsam, wobei man andererseits sagen muss, irgendwie, wenn man ein Play macht, soll man es ja irgendwie auch feiern. Vielleicht dann nur einen Tick weniger an seiner Stelle, bis man vielleicht mal ein bisschen mehr gebracht hat. Aber wie dem auch sei, willst du ja auch nicht rumboomern oder so. Ist nur aufgefallen, dass man sich da sehr, sehr abgefeiert hat für ein okayes Play. Ne?
Ja. Ich muss ja sagen, das war eine der wenigen Sachen, die ich bei Waldron zum Teil noch ganz cool fand, dass zu einem gewissen Zeitpunkt die Titans dann auch relativ prominent eingesetzt wurden, zumal man ja letztes Jahr auch noch so ein Dreiergespann hatte mit Parkinson und Disley. Ja, das ist dieses Jahr schon sehr mau, ne? Also was so den Einsatz von Titans insgesamt angeht, gerade jetzt seit Fant nicht mehr dabei ist, die spielen ja eigentlich im Scheme gefühlt überhaupt keine Rolle, oder? Also.
Ja, aber gut, dafür ist JSN komplett unlocked, ne? Also, man muss halt ewig gucken,
ja, wo
man
die Tages auf jeden Fall. Ne?
Also, ja. Deswegen finde ich, das ist nicht so schlimm, aber klar, theoretisch finde ich, dass auch Titans eine integrale Rolle in der Offensive spielen sollten. Also, ich finde ja auch sowohl im Blocking als auch im Passspiel kann man da irgendwie mehr rausholen, aus meiner Sicht.
Ja.
Nur was man gestern oft gehört hat, war dieser Reggie Call von Gino, da hat man immer gesehen, dass er tight end dann an die Line gegangen ist zum Blocken. Da wusstest du schon, also wahrscheinlich haben sie aus dem Pass rausgecheckt in den Lauf und war dann auch ziemlich vorhersehbar. Ich glaube, es kam auch gestern in Übertragung 2-3 Mal, Reggie, und dann wusstest du, ja, okay, laufen über die tight end Seite und der kommt jetzt gerade noch ran. Ist jetzt auch vielleicht nicht so sonderlich kreativ, ne?
Nee. Das erklärt dann auch den ausbleibenden Erfolg und damit eine hervorragende Überleitung zu den Running Backs. Ja, also das ist nach wie vor wirklich das Sorgenkind der offensiven Production. Also das Sorgenkind als Positionsgruppe bleibt natürlich die Line, aber Production-wise ist das schon wirklich ziemlich mies. Also Walker ist und bleibt ein hervorragender Runner, aber 16 Carries für 41 Yards ist halt am Boden wirklich ziemlich lame. Durch die Luft deutlich stärker, aber die Läufe sind halt wirklich immer extrem predictable, oftmals ja auch schon Verteidiger dann im Backfield, bevor er überhaupt vernünftig Speed aufnehmen kann. Und also die Line kriegt aber überhaupt keine Power hin. Also ich hatte das Gefühl, dass das im Passblocking das Ganze so ein bisschen besser geworden ist und Smith auch ein bisschen mehr Zeit hat. Aber im Laufblocking, im Runblocking ist es eigentlich kein Deut verbessert innerhalb der letzten Wochen.
Und ich finde auch, Walker forciert jetzt auch die Plays ein bisschen zu sehr. Also, dass er da mal ein bisschen rausbounced und so weiter und es ein bisschen was bringt, ist zwar schön oder hat auch gut geklappt, aber mittlerweile, finde ich, agiert er da auch so ein bisschen kopflos und auf Krampf, um dann irgendwie noch vielleicht doch nochmal einen Raumgewinn zu holen. Was ja auch dann dazu führt, dass aktuell so ein paar Läufe sogar noch weiter hinten gestoppt werden. War alles nicht so ganz glücklich irgendwie.
Er hat dann trotzdem eine Running Grade bei PFF von 85,9 bekommen, wo ich mir so denke, hä, das passt jetzt mit dem Alters nicht ganz so zusammen.
Für den Hurdle wahrscheinlich.
Ja, der eine. Aber wir wiederholen uns da ja genauso wie bei Geno Smith irgendwie jede Woche, deswegen habe ich da eigentlich gar keine Lust, gerade noch was dazu zu sagen.
Ja, wir können uns auch kurz über Chabonnet meckern. ich hatte bei Twitter einen ganz guten Tweet gelesen. Wir unterbrechen den erfolgreichen Seahawks-Drive für einen Lauf von Zach Charbonnet. Kam wieder so ein schöner 1,5-Yard-Lauf und man hatte dann ja irgendwie 2009. Man bringt sich dadurch dann halt direkt in so eine beschissene Situation. Aber ja, Charbonnet am Ende dann noch ein, zwei gute Läufe gehabt, als die Cardinals Line vielleicht so ein bisschen müde gemacht wurde.
Ja, in dem Geno Smith Interception Drive, da hatte er auf jeden Fall einen so einen Lauf, den ich schon lange nicht mehr von ihm gesehen hatte.
Relativ. Ja, aber selbst da, so, ne, das wirkt, ich finde, der hat so einen ähnlichen Laufstil wie Najee Harris. Also, das wirkt dann irgendwie sehr, ne, selbst wenn er versucht, dann so schnelle Richtungsänderungen zu machen, wirkt es trotzdem relativ statisch. Also, kein Vergleich zu Walker, aber das haben wir auch schon alles tausendmal gesagt. Also das Spiel hat jetzt offensiv wenig neue Erkenntnisse gebracht, kann man, glaube ich, so zusammenfassen, ja. Habt ihr noch was zu
dem?
Gehen wir weiter zur O-Line. Tobi, fang du gerne mal an. Ich rede euch hier schon wieder zu viel weg.
Nö. Eigentlich nicht. Hatte lange Tag.
Keine Lust auf O-Line zu reden, ja.
Nee, auch geht so. Also ich fand die Leistung der gesamten O-Line eigentlich schon verbessert. Ich meine, der Cardinals Pass-Rush ist jetzt keiner, der irgendwie gefürchtet ist. Aber man hat halt sichtbar gesehen, dass Geno da so ein paar Pockets hatte, die wirklich, also es gab ja auch Plays, da hat er gefühlt 10 Sekunden, 15 Sekunden den Ball gehalten in der Pocket und irgendwie dann doch keine Anspielstation gefunden. Da müsste man vielleicht Hausaufgaben für euch mal ins Tape gehen. Nein, mal schauen, danke. Was dann da auf dem Field los war.
Weiß ich auch nicht.
Und also Pass Protection finde ich ziemlich gut gehalten. Jetzt kommt bestimmt irgendein Take von euch, der das komplett zerberstet, aber ist meine ich auch ziemlich egal. Der Sack durch Collier tat weh, auch in Übertragung zu hören, former First Round Pick, AJ Collier.
Das war auch die gesamte Seahawks Twitter direkt. Also du musst bei Twitter einfach AJ Collier eingeben.
Ja.
Dann hast du jahrelang nicht einen Tweet zu AJ Collier und dann gestern Abend bei dem Sack gesamt Seahawks Twitter, AJ Collier, natürlich.
Aber man muss das sagen, er hat auch ein bisschen entschädigt danach. Gino da kam als freier Rusher durch und Gino macht einen Haken und er legt dich voll aufs Maul. konnte man sich auch gut ansehen.
LJ Collier ist so ein bisschen der DJ Dallas der Defense, finde ich.
Ja, DJ Dallas ist ein super Stichwort, der ja noch in seinem Video da getönt hat, ja, gib mir die Seahawks, also von dem habe ich reichlich wenig gesehen am Sonntag. Ja, vielleicht mal in die eigene Nase fassen, ne?
Von absolut.
Ja.
Finde ich schön, dass du da auch ein Lehmboot bist.
Ja, aber er ist ja trotzdem in der Historie der NFL der erste Returner in der neuen Kickoff-Regel, der einen Touchdown erzielen konnte. Also daher immer noch NFL-Legende, aber
ja, für mich auch.
Leistungstechnisch eher schlecht. Ja. Und ja, abschließend einfach Lukas und Olivatimi, wie auch gegen die Vorhinein schon angedeutet, stabilisieren diese Line zumindest mal etwas.
Ich habe nur das Gefühl, dass man gegen so, wenn die Rusher quasi andeuten, auf mein Gott, blamier ich mich gerade.
Nee.
Wenn die Stunts. Also Stunts hatten sie immer wieder Probleme. Da wurde Geno Smith auch, glaube ich, zweimal gesackt.
Es blamierst dich aber trotzdem noch mal ein bisschen.
Warum?
Weil ein Stunt ist ja eigentlich, wenn zum Beispiel der Defensive Tackle nach außen rusht und der Defensive End nach innen rusht, dann kreuzen die ja, das ist ein Stunt.
Genau, das meinte ich ja.
Okay, weil das, du meinst mit dem Blitz antäuschen, das heißt.
Ja, auch, das war Creeper, glaube ich.
Ja, okay. Das Boot kriegen wir nicht mehr in den Hafen. Aber
Simulated Pressure Creeper Stunt.
Ja, so, ja. Das ist auch
schon. Nee, bei Stunts hattet die O-Line Probleme.
Feinschmecker.
Und da hatte auch, das sah auch einmal Charles Cross nicht so gut aus. Also da hat die Kommunikation innerhalb, zwischen den Offensive Linemen der Seahawks nicht so gut ausgesehen. Ja. Abgesehen davon würde ich mich Tobi auch grundsätzlich anschließen.
Man muss dazu natürlich sagen, Cardinals Pass Rush ist vermutlich auch einer der schwächsten der Liga, zumindest was so das reine defensive Talent angeht, was da so rumläuft.
Also nehmen wir jetzt alles
erst. Ich meine, so ein AJ Collier, der ist einfach Starter da, ne? Also muss man
war er hier auch.
Also der war nicht mal eben kurz reingeworfen, sondern der spielt da schon regelmäßig seine Snaps. Das sagt, glaube ich, schon einiges aus.
Wenn man das Spiel nennen mag.
Was denn?
Wenn man das Spiel nennen mag, wenn er.
Ja. Er ist körperlich anwesend. Von daher muss man mal gucken. Nächste Spiel ja, wie gesagt, gegen die Jets wie ist mit Vornamen? Williams?
Leonard?
Nein, das ist
nicht unser Williams.
Quinnen.
Genau, Quinnen Williams, der sich damals selbst
gesundet. Ich muss da auch sofort dran denken.
Das ist ja auch ein Leonard Williams Revenge Game eigentlich, oder? Kam ja auch von den Jets.
Von den Giants. Oder nicht?
Ja, aber der hat auf jeden Fall bei den Jets begonnen, meine ich.
Das kann also sein. Ist ja auch völlig egal. Mir ging es darum, dass der Pass Rush der Jets dann doch eine etwas ernstzunehmendere Probe für die Offensive Line darstellen sollte, nachdem sie ja letzte Woche gegen den schwachen 49ers Pass Rush ohne Bosa auch ziemlich fehlerlos geblieben sind zum Ende hin, war das, glaube ich, heute auch nicht besonders anspruchsvoll. Darum mal schauen, wie es dann gegen eine etwas bessere Line aussieht. Und ja, so viel zur Offense, würde ich sagen, oder? Also ich glaube, wir müssen die gesamte Scheme-Geschichte beobachten. Ich bin sehr gespannt, wie auch die Kritik an Grubb möglicherweise zunimmt in den nächsten Wochen, wenn sich da nichts ändern sollte, gerade auch im Laufspiel. Aber ja, das nur mal eben so als Abschluss zur Offensive. Und dann schauen wir auf das Prunkstück der Seahawks, zumindest im Spiel gegen die Cardinals, und zwar die Defensive. Und das war ja wirklich ein Träumchen. Gab da eigentlich kaum oder wenig zu kritisieren. Der Lauf wurde komplett abgemeldet. Murray hat durch die Luft wenig kreieren können, hat am Boden wenig machen können. Es gab ordentlich Druck, die Secondary war da, die Linebacker funktionieren. Also ja, eigentlich wunschlos glücklich. Henry, fang du gerne mal an mit der D-Line und insbesondere, ich würde sagen, eigentlich so mit dem Spieler des Spiels, Leonard Williams.
Vielleicht wollte ich vorab noch. Also die Cardinals haben 14 Mal den Ball gelaufen und 12 von diesen 14 Runs waren nicht erfolgreich. James Conner hatte eine Success Rate von 0%. Also das muss man sich einfach mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Also ich hätte nie gedacht, dass man irgendwie eine derartige Laufverteidigung dieses Jahr noch sieht.
Nein.
Und ich meine, klar, ich glaube, wir sind alle irgendwie Fans von Offense-Football, aber ich bin ja eigentlich über die Defense zu den Seahawks gekommen, über diese sogenannte Legion of Boom. Ich weiß, Leute, die noch kennt. Und wenn man jetzt einfach, ich weiß nicht, es gibt für mich eigentlich viel mehr dieses Oldschool-Feeling, wenn die Defensive oder Defense so aufdreht, das gibt für mich halt viel mehr diesen Seahawks-Vibe irgendwie.
Oh, das wollte ich vorhin auch noch sagen, ja.
Das ist irgendwie schwer, das zu beschreiben, weil Offense-Football ist halt einfach natürlich geil und spiele ich ja auch selber und so weiter, also, ne, aber so eine geile Defense, die da irgendwie, weiß ich, den Quarterback nochmal einen Kopf kürzer macht und dann irgendwelche Pick-Sixes fängt und so weiter, das ist einfach irgendwie...
Ja, so Siege was, ne? Durch die Defense anstelle der Offense, irgendwie muss ich auch sagen, ich bin ja eigentlich auch kein Fan von so Low-Score-Games, aber wenn man dann auf der Seite des Gewinnerteams ist, macht das schon irgendwas mit einem, finde ich.
Es ist halt weniger konsistent, ne, als eine gute Offense. Also ich meine, die Legion of Boom, das war ja wirklich ein absolutes Phänomen, dass die es geschafft haben, über Jahre diese niedrigen Punkte gegen sich aufrecht zu erhalten, weil normalerweise schwankt das ja recht stark von Saison zu Saison, auch wenn das Personal sich vielleicht gar nicht so stark verändert. Und gerade in den letzten Jahren hatten wir auch die immer stärkere Herrschaft der Offense, sage ich mal. Und gerade so jetzt in dieser Saison ist es ja schon so, dass die Defenses da wieder viel besseren Zugriff bekommen und da passt es ja auch so ein bisschen in den Trend rein. Wenn die Seahawks jetzt doch wieder stärker über Defense kommen. Also ich hätte da sicherlich auch nichts gegen.
Ja.
So, du warst dran, Henry.
Jetzt bin ich dran, ja. Leonard Williams, beziehungsweise die ganze Defensive Line des Seahawks hat gestern eine über die Saison gesehen. Ich habe vorhin mal geguckt über das Ranking von Ben Baldwin, was die Pass Protection angeht, die Nummer 7 Offensive Line der NFL dominiert. Also das kurz zur Erklärung ist so ein Ranking, das erstellt wird, das, glaube ich, PFF-Rate, Pass-Rush-Win-Rate und das die Metrik von ESPN, glaube ich, kombiniert. Also unsere Seahawks Defensive Line, beziehungsweise man kann vielleicht auch sagen, dieses Front 7 hat die Offensive Line der Cardinals in dem Spiel dominiert, mit einem Spieler, der den ganzen so das Sahnehäubchen drauf gesetzt hat, mit eben Leonard Williams, der in 21 Pass-Rush-Snaps 9 Pressures kreiert hat, davon 3 Quick Pressures plus 2,5 Sacks. Das war eine Performance, die ich, glaube ich, zuletzt von dem Seahawks Defensive Lineman, ich würde sagen, gesehen habe, als Jadeveon Clowney gegen die Niners 2020 dieses Monsterspiel hatte. Aber eigentlich ist es eine Performance, die man normalerweise immer von dem gegnerischen Defensive Lineman von TJ Watt oder Nick Bosa gesehen hatte gegen die Seahawks. Aber dass man in Seahawks Defensive Lineman so eine Superstar-Performance abliefert, das war halt doch mal was anderes und irgendwie was man halt irgendwie noch nie so gesehen hatte in den letzten paar Jahren und auch irgendwie eine Leistung, die den Vertrag von Leonard Williams komplett rechtfertigt und drüber hinaus noch ein bisschen, würde ich sagen. Ich wundere mich, warum er keine 90-plus-Grade bei PFF bekommen hat. Ich glaube, es ist Ende nur 87er-Grade geworden, was ja eigentlich schon unter aller Sau ist, weil man er wirklich im Backfield gelegt hat gegen eine wirklich gute Offensive Line, die wirklich keine Chancen hatte gegen Leonard Williams und Co. Deswegen hat diese Performance einfach sehr, sehr gefallen und viel Mut gemacht, weil ja, die ganze Defensive Line einfach individuell über das gesamte Spiel gesehen gewonnen hat. Und ja, das ist halt etwas, was, glaube ich, eine nachhaltige Stärke für diese Defense eben bis zum Ende der Saison und auch für die nächste Saison noch sein kann.
Ja, absolut. Also ich mag das Talent, was man sich in der D-Line angesammelt hat, auch wenn wir vielleicht keinen, weiß ich nicht, klaren Top 5 Rusher irgendwie haben, aber man hat halt mit Hall und Murphy auf außen zwei talentierte junge Edge Rusher. Du hast mit Draymond Jones jemanden, der auch immer mal wieder reingeworfen wird und hin und wieder auch mal ein gutes Play hat, dann Leonard Williams eben plus Byron Murphy. Also da ist schon echt viel, was da zusammenkommt, und wenn alle funktionieren, dann kann die Line auch wirklich gefährlich sein. Von daher ist dann natürlich echt cool, wenn Williams dann mal so ein Spiel vom Stapel lässt.
Ja, und er hat auch gestern gespielt wie eine klare Eins, also so wie man es von einem wirklich Star-Pass-Rusher erwarten würde. So hat er gestern gespielt, aus meiner Sicht.
Ja.
Und ich fand es war noch und 3 Tackle for Loss, eigentlich spiegelt das Geist so die Leistung von ihm wieder, wenn man das mal so irgendwie, ich weiß nicht. So,
ich glaube, der hat auch noch einen Pass defended sogar, ne? Also irgendwie.
Ja, also wenn man da irgendwie so ein bisschen so die Statistiken schaut, dachte ich so, boah, also ich dachte, der hat locker 1,5 Sacks mehr gestern gehabt, so wie er da irgendwie dauernd die Defender, die Offense-Liner geschlagen hat. Also ja, mal gucken, ob ich hoffe, wir kriegen so eine Leistung öfter, ne? Also,
ja.
Ich muss auch die Run-Defense auch sehr loben, weil die Cardinals ja in den letzten Spielen auch, und es war auch so ein bisschen, wenn man so die Previews sich durchgelesen hat zu dem Spiel, hatten ja viele gesagt, ja, die Run-Defense der Seahawks gegen diese Cardinals, Rushing-Offense, das könnte ein Problem werden. Und Tobi hat das vorhin angesprochen gehabt, wie man da James Conner limitiert hat. Das hatten, glaube ich, nicht viele erwartet, including us. Und deswegen hat das, glaube ich, auch die Defense so ein bisschen geöffnet, würde ich sagen. Was man jetzt in den letzten Spielen sehen kann, seit die Defense so stark verbessert ist, ist auch eben die Laufverteidigung in erster Linie mal das der Part gewesen, der auch, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass man gegnerische Offense in diese schwierigen Looks bringt, zweiter und lang, dritter und lang, wo halt Mike McDonald seine Stärken eben hat, wo man viele so Unblock-Pressures, glaube ich, auch gestern kreieren konnte. Und die Offense, wie auch schon zuvor die Niners und eben die Rams in den beiden Spielen davor, vor größere Probleme stellen konnte. Und ja, dazu hat man halt mit Ernest Jones jetzt einen wirklich guten Linebacker, der dann, da kommen wir auch gleich noch zu sprechen, darüber hinaus dann eben noch das Second Level so ein bisschen jetzt abdeckt. Also es kommt alles so ein bisschen zusammen gerade, was gerade die Defense eben so gut macht, glaube ich.
Ich würde mal vorschlagen, dass wir direkt weitergehen zu Linebackern.
Genau. Weil, ich muss natürlich noch obligatorisch Boye Mafe für seinen Sack loben. Ist hiermit getan.
Das war, glaube ich, ein unblocked Sack, oder? Der erste.
War hervorragend unblocked.
Ja, es war sehr schön von Mike McDonald frei
gespielt. Wie Mafe da auch die freie Fläche nutzt.
Und super gemacht von Mike McDonald.
Mit dieser Geschwindigkeit auch zu Murray kommt und dann auch niemand mehr eine Chance hat, sich dazwischen zu stellen. Ne?
Also. Natürlich. Gut. Also, Ernest Jones.
Der zu Bayern.
Ist schon der Anführer, Leader, keine Ahnung.
Green Dot hat er auch inzwischen.
Captain der Defense, also ich finde, die Präsenz von ihm siehst du gegen den Lauf, gegen den Pass, einfach immer sicherer Tackler. Was mir extrem aufgefallen ist gestern, ist, dass er ganz oft kurz vor dem Snap nochmal vorne an die Line gegangen ist und hat dann, sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus manchmal, aber immer wieder den Linern irgendwo, entweder rechts oder links, auf den Hintern geklopft. Ich weiß nicht, da wurden anscheinend irgendwelche Signale gegeben oder weiß ich nicht, dann vielleicht die Line so ein bisschen geslidet in die oder die Richtung oder sowas. Fand ich sehr auffällig, vielleicht beim nächsten Spiel drauf achten. Da scheint auch Ernest Jones schon irgendwie direkt den Peil zu haben, wenn man dann sieht, wie schlecht das Laufspiel beispielsweise war, was sie gerade jetzt so gemacht haben. Also spricht auch für seine Spielintelligenz. Ich glaube, dieser Podcast hier, der ändert sowieso viele Meinungen, die sie hatten. Ich habe ja schon zuletzt hier gehört, dass ein Running Back anscheinend verlängert werden soll, auch mit etwas mehr Geld. Aber ich glaube, bei Ernest Jones müssen wir uns auch nichts vormachen, dass wir da vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen sollten.
Definitiv.
Ja, und auf der anderen Seite ist er auch noch ein guter Mentor für Terrence Knight, unseren Viertrunden-Pick aus diesem Draft, der sich in den beiden Spielen, die er bis jetzt gestartet hat, finde ich, ganz gut eingefunden hat. Hier und da mal wieder vielleicht nur so kleine Fehlerstellungsspiel oder mal ein Tackling nicht ganz 100% sauber, aber fällt kaum negativ auf, macht seine Tacklings größtenteils. Und
einen Sack gestern auch übrigens als Plätze.
Und einen Sack, genau. Ja. Also da können wir aktuell sehr zufrieden sein, auch wenn das ja echt ein gewisses Risiko war, was die Seahawks da eingegangen sind, dieses Linebacker-Core einmal komplett auszutauschen. Aber für mich hat es sich bis jetzt wirklich gelohnt.
Ich muss auch jetzt sagen, fast alle Umstellungen in der Defensive, auch in der Secondary, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, haben geklappt bei den Seahawks. Also Jones gegen Baker, Knight gegen Dotson. Und in der Secondary hat man ja auch das eine oder andere umgestellt.
Ja, das stimmt.
Ich finde, das ist doch genau das, warum wir auch McDonald wollten, oder? Weil ich glaube, mit Campbell wären wir halt mit dem Linebacker-Duo erstmal durch die Saison gegangen.
Nicht nur durch diese.
Ja, hast du jetzt gesagt. Aber da dauern die Veränderungen dann immer sehr lange. Und ich, genau das ist ja das, was wir, glaube ich, wollten. Ne? Wenn es nicht läuft, dann kann man es ja nicht irgendwie noch 10 Wochen genauso versuchen, sondern ich meine, in der Saison sind die Hände so ein bisschen gebunden, aber dann hat man irgendwie jetzt schnell reagiert und anscheinend ja auch gut reagiert. Aber ich meine, gut, es hätte auch schief gehen können, aber da hätte man es wenigstens probiert und nicht einfach irgendwie versucht, das so durchzudrücken oder weiß ich nicht. Ich meine, gut, so ein Teil der Coaching-Philosophie von Campbell war ja auch, dass er die Spieler immer irgendwie an die geglaubt hat und denen Selbstbewusstsein mitgegeben hat. Aber irgendwann muss man vielleicht einfach sagen, dann wird jetzt hier nichts, Trey Flowers. Du bist jetzt leider doch irgendwie auf der Bank.
Oh Gott, das war auch so ein Fiebertraum. Ja.
Aber wo wir gerade Cornerback sind, gehen wir
ja, danke schön, danke schön.
Und das ist einfach nur ein geiler Footballspieler. Guckt euch alle das Play an, was aktuell so ein bisschen durch Twitter geistert. Bei der Interception oder der Pick 6 von Kobe Bryant, wo er erstmal seinen schlechten Step, den er macht, ausmerzt mit seinem Antritt und Murray dann möbern kann ohne Probleme, ihn unter Druck setzt, ihn dann, nachdem die Interception geworfen wurde, erstmal noch Murray, der mittlerweile an der Sideline irgendwo ist, erstmal shit-talkt, dann aber merkt, oh, wir return das Ding, dann losrennt, ein Offensive Liner oder sowas, irgendeinen dicken Jungen einfach reinspringt, wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Der Typ, der wiegt gefühlt 60 Kilo, haut den um, dabei fällt der Liner und fällt noch ein anderer Kaltenspieler, hat dann quasi zwei zur Strecke gebracht. Dann rennt Kobe Bryant mit der bekannten Geste in die Endzone und Witherspoon hat nichts Besseres zu tun, als sich nochmal Murray zu schnappen und ihm so eine Too-Small-Geste zu bringen. Ich habe das heute fünfmal angeguckt, ich habe mich so weggeschmissen. Das ist einfach, also das ist die Art von Footballspieler, die ich sehe. Das ist
ja, vor allem Zwischenspiel, ne? Also das muss ja wirklich sein. Ich glaube, er wurde dann auch auf der PK gefragt, wofür er denn da bestraft wurde. Und meinte er nur so, for taunting. It was definitely taunting. Also, er war sehr stolz drauf. Bin ja auch mal gespannt. Brian wird auch ordentlich Strafe zahlen müssen, weil das Gleiche hat ja was Williams von den Lions im letzten Spiel gemacht, und er musste $19,000 dafür zahlen, dass er da mit der Hand im Schritt à la Marshawn Lynch in die Endzone gesprungen war. Also Wahnsinn, ey.
Ja, aber ich muss sagen, das war schon ein Monster-Play, weil, also Witherspoon ist so ein derart explosiver Spieler. Also als ich das Play gesehen habe, aber auch nochmal in der Wiederholung, man muss da mal auf Kyler Murray achten, der ist da richtig erschrocken.
Ja, der wollte auch eigentlich selber laufen, oder?
Erschrocken, dass da noch jemand da ist, weil der normalerweise nicht in so einer Situation ist, wo jemand schneller ist als er selbst.
Ja, und ich glaube, er hatte auch in dem Moment dann vorgehabt zu sagen, okay, ich scramble jetzt einfach fürs First Down, weil da ist gerade keiner so richtig frei.
Ja.
Und dann hat er aber gesehen, dass Witherspoon so schnell damit mitkommt, dass er diesen der Wurf war ähnlich schlecht wie der von Gino, komplett über Wilson rüber und
also das Play kreiert Witherspoon komplett von selbst im Alleingang. Ja.
Und man muss auch dazu sagen, also das gerät jetzt direkt in Vergessenheit, aber eigentlich hatten wir den Pass davor, in dem Play davor, wo wir ja dann einen Timeout
genommen haben. Ja.
Da war ich eigentlich ziemlich angepisst, warum wir jetzt einen Timeout genommen haben, weil wir gerade die Cardinals vom Feld geschickt haben. Und dass es dann aber so eine Wendung nimmt, also gut, dann nimmt öfter deine komischen Timeouts da. Also.
Ja, aber es hat mich auch ein bisschen angekotzt, muss ich sagen. Also hat man echt Glück gehabt.
Ja. Nimmt man mit.
Und für Kobe Bryant habe ich mich extrem gefreut. Also wir hatten ja schon vor Wochen gesprochen, dass diese Umschulung auf Safety für ihn Gold wert ist, für seine NFL-Karriere. Und als ich dann gestern, also war ja dann schon recht spät, ich war auch schon ziemlich müde. Und dann habe ich die Interception gesehen und dann habe ich gesehen, dass Kobe Bryant da mit dem Ball losrennt. Und dann den Touchdown, also habe ich mich schon, glaube ich, noch ein bisschen mehr gefreut als bei anderen, weil ich den auch irgendwie dann, wir hatten den dann auch nach dem Draft besprochen und irgendwie immer gehofft hatte, dass der irgendwie was wird, weil der auch irgendwie so als Typ irgendwie ganz gut rüberkam. Und dass er dann irgendwie seine NFL-Karriere jetzt als Safety da irgendwie bestreitet und auch seine Sache bisher ja sehr gut macht. Ich meine, als Jenkins ausgefallen, das haben wir uns ja alle ein bisschen Gedanken gemacht, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, Bryant, mit dem kann man zumindest mal weiter planen.
Und ja, es haben sich ja sogar relativ viele, oder ich kenne zumindest einige, die sich direkt nach der Rookie-Saison oder während der Saison schon ein Trikot geholt haben. Das wäre natürlich auch richtig ärgerlich gewesen, wenn das jetzt so irgendwie im Sande verläuft, er da seinen Starterposten verliert und irgendwie gar keine Rolle mehr spielt. Von daher dann auch für einige Trikotbesitzer eine sehr glückliche Wendung jetzt.
Ja, und auch ein weiterer Spieler, der ja bis jetzt eigentlich Freude bereitet, muss ich sagen, ist Josh Jobe, der jetzt quasi den dritten Cornerback-Spot hat inzwischen. Also er ist jetzt kein Top-Cornerback, alles andere ist das, aber wenn man bedenkt, wo er herkommt und dass er unser dritter Cornerback ist, ist er auf jeden Fall ein solider Spieler, wo man auch immer das Gefühl hat, selbst wenn er mal eine Completion abgibt, ist er eigentlich immer mit enger Coverage dran. Das dann gepaart mit Woolen, der wirklich auch ein sehr guter Cornerback ist in der NFL, macht das wirklich zu einer sehr, sehr runden Secondary. Gerade Love hat, glaube ich, seine beste Saison als Seahawk und vielleicht in seiner ganzen Karriere. Ich habe zu wenig Giants Tape geguckt, aber es gibt einige, die das schreiben, dass er wirklich Career Year eigentlich hat. Gestern war Kyler Murray, ich glaube, bei 43% seiner Dropbacks unter Druck, Season High. Und da hat auf jeden Fall die Secondary des Seahawks, die hat das quasi ausnutzen können, dass Larry so unter Druck war.
zu Josh Jobe nochmal. Also einmal, das eine Play ist mir in Erinnerung geblieben, gegen Harrison, da 1-gegen-1, ganz knapp. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie hoch sein Einfluss da war, aber man kann schon sagen, er verhindert da den Touchdown. Harrison kriegt das zweite Bein nicht mehr in Bounds. Das war die Challenge dann auch, ne? Die Cardinals dann geworfen haben, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Aber ja, also da dann wirklich, ne, covert dann auch wirklich die Star Receiver des Gegners. Und ich glaube, Jobe ist auch Top 5 aktuell in Quarterback Rating erlaubt. Also
Herr Star Receiver ist Marvin Harrison jetzt noch nicht, ne?
Naja, ist die klare 1 bei den Cardinals zumindest. Ja. Und ich habe ja nicht Superstar gesagt. Ja, also Secondary auch da insgesamt kann man absolut nicht meckern.
Also ich glaube, irgendwie alle Wechsel, die McDonald gemacht hat in der Defensive, haben gefruchtet, muss man ja eigentlich sagen.
Ja, man könnte fast meinen, er weiß, was er tut.
Er hat doch Leonard Williams, glaube ich, auch so ein bisschen mehr auf Edge geschickt, würde ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ja,
da hat er auch einen Sack gesammelt gestern.
Der hat die Linebacker komplett ausgetauscht, der hat den einen Cornerback-Spot ausgetauscht und bisher hat alles eingeschlagen. Ja. Also bestärkt zumindest mal einfach das Urvertrauen, was ich dann jetzt auf der defensiven Seite habe, wenn McDonald die Unit führt, irgendwie erstmal.
Absolut. Und dann würde ich sagen, ein ganz kurzer Blick auf die Special Teams muss auch erlaubt sein. Henry, ich glaube, das war in der letzten Folge, ne, in der wir Dixon so ein bisschen angezählt hatten, weil seine Punts nicht mehr so.
Du hattest ihn angezählt.
Ah, okay, ich habe ihn angezählt, weil seine Punts nicht so weit und nicht mehr so verlässlich. Ich bin
aber auch ein kritischer Seahawks-Fan, der eben nicht jeden Move feiert.
Solange du nicht, ja, lassen wir das. voll. Hier einen PlayStation-Witz einfügen. aber dieses Mal, ich glaube, zwei Punts sogar innerhalb der 10 oder sogar innerhalb der 5 gelandet. Also, ja, Dixon ist back, würde ich sagen. Im Gegensatz zu Jason Myers, der mal wieder ein PAT verschossen
hat. Der Klatsch war wieder gestern und wenn es drauf ankam, die Seahawks quasi in winning position gebracht hat und das Spiel zu einem Two-Score-Game gemacht hat.
Ja, trotzdem darf man auch.
Da muss man auch mal einen Gameball verteilen an Jason Myers. Das hat übrigens Mike McDonald genauso gesehen, deswegen muss ich ihn hier jetzt einmal verteidigen. Hat übrigens auch letzte Woche schon den Arsch gerettet, Jason Myers gegen die Niners. Ne? Nochmal so am Rande.
Man muss aber dazu sagen, also die müssen ja auch mittlerweile die PATs von ganz schön weit wegschießen, ne? Also, ne?
Die armen Kicker, Mensch.
Ist halt auch eine schwere Aufgabe, ne? Hat Jonas ja gestern zu Recht angemerkt. Ist eine Farce.
Angeprangert. Die armen Kicker. Sondern was tun für ihr Geld?
Ja, und Special Teams Abschluss, die Williams ist einfach gar nichts. Tschüss.
Ja, die Williams ist es nicht. Lewis Schnold ist aber noch verletzt.
McIntosh ist auch nicht.
McIntosh, weiß ich nicht, was der verbrochen hat, aber der kriegt überhaupt keine Snaps. Aber gut. Das soll es soweit gewesen sein vor dem Spiel. Wie schon erwähnt, jetzt geht's gegen die Jets. Habe ich persönlich aktuell ein ganz gutes Gefühl. Bei denen läuft es ja jetzt auch nicht so hervorragend.
Wird Aaron Rodgers überhaupt spielen? Oder wird er gebencht oder gecuttet?
So haben die denn dahinter noch? Haben die noch Mike White als Ersatz?
Oh.
Oder haben die schon wen anders? Ich weiß es gar nicht mehr.
Keine Ahnung.
Naja, wer auch immer da kommen mag, ich glaube, unsere Defense ist gewappnet und wir drücken die Daumen, dass das Ginos Revenge Game dann ja, ne? Also,
oh, stimmt.
Das ist ja die große Story eigentlich.
Also wird er bei den in Zuhause auch, ne?
In zu was? Achso, in New York.
In Zuhause.
In
Seattle, oder?
Wir spielen um 19 Uhr, das wird wahrscheinlich nicht in Seattle stattfinden.
Unwahrscheinlich, ja. 19 Uhr geil. Richtig. Wobei, ja.
Nee, ist super geil, weil deine.
Geil, weil man kann das ganze Spiel gucken. Nicht so geil, weil man kann sich nicht auf die Red Zone konzentrieren.
Ja, oder hier Commander Schrott oder sowas.
Hallo.
Und Seahawks gegen ein Team aus New York, was kann schon schief gehen?
Absolut. In diesem hervorragenden Rasen. Gut.
Ich hasse diesen Slot um 19.
Ja, First World Problems. Ja, sollen wir jetzt vielleicht mal hier abschließen langsam. Die
Bürger
wird auch jetzt langsam mal arbeiten gehen oder.
So. Von wollen kann hier nicht die Rede sein, aber gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.